Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Schwabel.
Schwabel, Sie sind Comiczeichner, Erfinder von so Figuren wie dem Schweinevogel, Filmemacher, Hausgrafiker von Bands wie den Ärzten, unvergessen dieses düstere Logo von Gwendoline, ein geknebeltes Frauenskelett. Ja, und jetzt, nach mehreren Jahren harter Arbeit, kommt mal wieder eine autofiktionale Graphic Novel von Ihnen heraus, und zwar über den Tod. Wie nah sind Sie dran an der Dunkelheit?
Ich bin mittendrin, weil ich seit meiner Geburt eine klinische Depression habe. Da kennt man sich in der Dunkelheit besser aus als im Hellen.
Und wahrscheinlich sind die Sachen, in denen man sich gut auskennt, auch dann die Vorlage für die eigene Arbeit, oder?
Nur bedingt. Also sicher spielt das bei vielen Künstlern rein, aber im speziellen Fall Gevatter war es die Hauptaufgabe zu sagen, okay, es geht um Tod und alles, was noch da drumherum ist, also auch um Depressionen, auch um Angst, um Suizidgedanken und Vergewaltigung. Also alles harte Themen, die vermeintlich als Tabuthemen so noch in der Ecke stehen, und die würde ich gerne ein bisschen ans Licht ziehen.
Mhm. Gevatter besteht aus 5 Teilen, in denen Sie das tun, die Themen ans Licht ziehen. Betitelt nach den 5 Phasen der Trauer, also Verleugnung, Zorn, Verhandlung, Depression und Akzeptanz. Haben Sie persönlich diese Phasen auch konkret durchlebt?
Die habe ich durchlebt und die durchlebe ich auch weiterhin, weil das springt man ja auch immer hin und her. Mhm. Und auch die Entwicklerin dieser 5 Phasen, die Kübler-Ross, hat auch von vornherein gesagt, dass das nichts Statisches ist, sondern dass das sich auch abwechseln kann. Aber die betreffen ja auch andere Verluste, also nicht nur Tod und nicht nur das Abfinden mit dem eigenen Tod, sondern auch vermeintliche Tode, die im Herzen oder im Hirn stattfinden, was weiß ich, Freundschaften zerbrechen. Mhm. Oder
die Verlustangst ist ähnlich.
Richtig.
Mhm. Ja.
Und die Mechanismen, die da greifen, sind die gleichen.
Ja. Bevor wir inhaltlich jetzt bei Gevatter einsteigen, erstmal vielleicht die Form beschreiben. Visuell würde ich sagen, das ist klassischer Comic-Stil. 3x3 Panels pro Seite, möglichst realistisch, stark straffiert. Ich denke gleich an die Watchmen-Reihe zum Beispiel, auf die sich ja auch ihr Protagonist Timmy bezieht. Auf einer Seite trägt er zumindest ein Shirt mit diesen ikonografisch blutbeschmierten Smiley-Button aus der DC-Reihe. Waren die Watchmen-Erfinder Alan Moore und Dave Gibbons besonders wichtig für Sie persönlich oder sogar für dieses Projekt im Speziellen?
Ja, ja und nochmal ja.
Eindeutig.
Also Alan Moore ist für mich auf jeden Fall eine Ikone, was Storytelling angeht. Der hat das Medium so genutzt, wie das Medium genutzt werden sollte, indem man das auch auslotet und die filmischen Aspekte da drin entdeckt, dass man da sehr nah am Film erzählen kann. Gerade was eben Zeitebenen und sowas angeht. Und Dave Gibbons bewundere ich sowieso für seine geduldigen Zeichnungen, die da holzschnittartig quasi immer dastehen. Und bei Watchmen gefällt mir halt besonders, dass er da trotzdem eine Lässigkeit im Strich hat. Also das ist nicht so totgezeichnet, sondern spricht nach wie vor zu einem. Da sind eben Linien nicht ganz bis zum Ende durchgezogen und sowas, sodass eben das Gehirn des Rezipienten oder der Leserin eben das vervollständigen kann für sich selbst. Und das ist für mich eine große Nummer. Davon abgesehen ist Watchmen neben A Talk with God von Will Eisner halt die erste sogenannte Graphic Novel. Also Watchmen ist der zweite, und Will Eisner hat den Begriff ja erfunden.
Ja, wahrscheinlich damals noch, weil Comics noch irgendwie so in dieser Kinderecke verortet wurden und er ernsthafte Literatur auch ein bisschen auf die Schippe nehmen wollte, weil Comics waren auch ernsthafte Literatur, ja. Jetzt dieses Selbstvervollständigen des Strichs, ist das auch etwas, Sie haben eben zweimal ja gesagt, das gerade bei Gevatter auch eine große Rolle gespielt hat?
Ja, das ist eine Menge Arbeit, das locker hingehauen aussehen zu lassen.
Mhm. Warum war Ihnen das bei dem Thema so wichtig?
Damit man Zugang findet als Lesende, ganz einfach. Also es nützt mir ja nichts, wenn ich die Story für mich erzähle, weil ich kenne die ja. Es ist zwar gut, wenn man das dann nochmal so für sich repetiert und so ausarbeitet und aus einer anderen Perspektive betrachtet, aber ich mache es ja auch, dass andere Leute darin was finden können. Und wenn ich da alles zusperre und mit fetten Linien alles totzeichne und verhindere, dass überhaupt jemand das Ding in die Hand nimmt, dann ist das nur der halbe Nutzen.
Wenn ich das Ding in die Hand nehme, dann sehe ich auf jeden Teil, ich habe ja eben gesagt, es sind 5 Teile, erstmal eine Porträtseite des Protagonisten Timmy. Von Phase zu Phase legen sie Schicht um Schicht von Timmy frei, also Haut, Muskeln, Organe bis hin zum Schädel. Ich verstehe das auch als eine Metapher für die Handlung von Gevatter, dem Freilegen von teils traumatischen Begegnungen mit Verlust oder dem Tod. War es das, was Sie mit dem Comic wollten?
Ja, das ist exakt das, was ich mit dem Comic möchte. Ich bin sehr dankbar, dass wir darüber reden, weil ich das so aus Interviews eigentlich nicht kenne. Da kratzt man mal an der Oberfläche und dann passiert nichts. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber ja, genau darum geht's.
Wie sind Sie da vorgegangen?
Analytisch, würde ich sagen. Ich komme ja aus einer Arztfamilie. Das heißt, der eine Teil von mir ist völlig pragmatisch und lösungsbezogen und der andere Teil ist ein Freiflieger. Und da muss man sich irgendwie in der Mitte treffen und dann sich einen ziemlich klaren Plan machen, wie man dann da durch 20 Jahre eigenes Leben durchfahren will, um immer in Bezug auf das Thema Tod auszuloten, was ist wichtig, was ist nicht wichtig oder was will ich erzählen, was will ich nicht erzählen, was treibt die Geschichte voran oder das Denken, dem wir daher zugucken letzten Endes und was kann weg. Und dadurch, dass ich ja schon mehrere Drehbücher geschrieben habe und mich durchaus mit dem schon eine Weile befasse, mit dem Erzählen, kam mir das zugute, dass ich da schon ein bisschen Erfahrung hatte, glaube ich.
Und warum haben Sie das dann als Graphic Novel angelegt und nicht beispielsweise als einen Film oder auch vielleicht einen Roman hätte sich ja auch geeignet bei dem Thema?
Also ein Film kostet erstmal, wenn man den so machen will, wie ich ihn machen will, 10 Millionen. Die hatte ich gerade nicht. Und dann mache ich das Zweitliebste, was ich in neben Trickfilm mache. Das ist Graphic Novels zeichnen oder mich mit Illustrationen in Comics befassen. Und was auch den weiteren Vorteil hat, dass man da tatsächlich die volle Kontrolle haben kann. Und das war mir bei dem Projekt auf jeden Fall wichtig, dass ich niemanden irgendwie erklären muss, warum ich das jetzt so mache, sondern ich kann es halt machen und entweder es geht gut oder es geht nicht gut. Also entweder Lesende können was damit anfangen oder eben nicht. Das ist dann alles meine Verantwortung und die trage ich in dem Fall sehr gern.
Das ist interessant, dass Sie von der Kontrolle sprechen, denn es fängt mit einem Kontrollverlust an. Das ist die Rahmenhandlung oder beziehungsweise der Erzählanlass. Ihr Protagonist Timmy hat Panikattacken und Suizidgedanken und sitzt deshalb beim Therapeuten. Und witzigerweise, das ist jetzt nochmal ein anderer Gedanke vielleicht für Graphic Novel, genau diese Rahmenhandlung, bei der ich als Leser quasi Mäuschen in einer Therapiesitzung spiele, die kenne ich auch aus anderen Graphic Novels. Woran liegt's? Ist die Graphic Novel vielleicht sogar ein besonders tiefenpsychologisches Medium?
Das ist auf jeden Fall dafür geeignet, genau das zu machen, dass man halt tief reingehen kann und die verschiedenen Schichten, wenn man es kann, gut erzählen kann, so dass die Leute, die das in sich aufnehmen, auch immer noch kapieren, okay, ich bin jetzt in dieser Welt, okay, ich bin jetzt in der Gedankenwelt, oder dass die Zuordnung da einfach dem Medium geschuldet sehr gut funktioniert.
Woran liegt das, dass man das bei Graphic Novels so gut machen kann, diese Weltenwechsel? Oder sind es auch die Bilder, die irgendwie aber nicht unbedingt immer realistisch sein müssen? Woran liegt's?
Es liegt einfach daran, was ich vorhin schon sagte, dass das dem Medium Film am nächsten ist und nicht dem Medium Roman oder Belletristik oder Schreiberischen, sondern man hat ja die beiden Ebenen Wort und Bild. Und dann hat man außerdem noch die ganz wichtige Ebene Zeit. Nur, dass es in diesem Falle nicht wie beim Spielfilm ist, wo man, wenn man im Kino sitzt, nicht mal schnell zurückspulen kann. Das hat den Vorteil beim der Graphic Novel, da kann man eben zurückblättern. Und man kann sich hin und her bewegen und die Spares, also die Freiräume zwischen den Einzelbildern, zeigen eigentlich immer, es ist Zeit vergangen. Also ich begreife als Lesende sofort, da ist eine Pause dazwischen. Also es entwickelt sich irgendwas weiter. Und das gibt es in keinem anderen Medium, ganz einfach.
Was hat sich denn bei Ihnen weiterentwickelt durch das Zeichnen von Gevatter?
Ist das jetzt die Frage nach dem kathartischen Effekt?
Das können Sie so aufgreifen, das kann auch sein. Es kann meinetwegen auch sein, ja, Thema abgehakt, nächstes Thema.
Also ich glaube, wenn man permanent mit einer Depression lebt, dann ist das Thema einfach nie abgehakt, weil das ist ja der Körper bestimmt, wenn es mal wieder soweit ist. Und da kann man halt irgendwie drauf reagieren oder sich besser mit sich selber auskennen und wissen, was man umschiffen muss. Aber sich dann nochmal so durchzuquälen, und es war eine Qual. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil natürlich große Pausen dazwischen waren, was letzten Endes ganz gut war. Es war zwar auch mit der Pandemie geschuldet und einfach, dass man nebenbei auch noch andere Aufgaben und Projekte auf dem Tisch liegen hat, die man machen will. Aber das war schon hart, sich da durchzukämpfen, ja. Und war auch durchaus in irgendeiner Form reinigend. Ich weiß noch nicht genau, wozu es gut ist, aber das wird die Zeit zeigen, glaube ich.
Für Sie und natürlich auch für die LeserInnen, die Gevatter lesen wollen.
Ja, das hoffe ich zumindest.
Das war der Podcast mit Kolja Unger und
Schwabel.
Weitere Folgen finden Sie werktäglich in der Deutschlandfunk-App. Der gesamte Gevatter-Zyklus von Schwabel ist in limitierter Auflage in seinem eigenen Verlag Glücklicher Montag erschienen. Viel Spaß beim Lesen und Hören. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.